vor 1,5 Jahren waren wir in der Endphase unseres Umbaus hier und es ging so an die Inneneinrichtung. Und wie das heute so ist, man kann ja alles online bestellen. Also früher hat man irgendwie kleine Sachen, die in ein kleines Paket gepasst haben, online bestellen. Heute kannst du ja alles online bestellen, egal wie schwer, egal wie groß. Das eine bringt eine Postbote, das andere bringt eine Spedition. Aber es gibt nahezu nichts, was du nicht online bekommst. Und so haben wir auch uns zusammengesetzt, das Internet durchgestöbert und haben uns überlegt, welche Lampe soll wohin, welcher Sessel soll wo stehen, welcher Beistelltisch soll in die Weltkamp-Lodge, wo brauchen wir einen Stuhl, wo brauchen wir einen Hocker. Und man kann sich jetzt dann so bildhaft schon vorstellen, man sieht alles so greifbar, man muss nirgends hinfahren, sitzt um den Computer und haben angefangen zu bestellen wie die Wilden. Also wer schon mal durchs Haus gelaufen ist, dem ist ja aufgefallen, da hängen verschiedene Lampen, da hängen verschiedene Vorhänge, da gibt es verschiedene Dekoartikel, da gibt es Hocker und Sessel und all diese Geschichten. Und die haben wir relativ kulminiert, dann so in der Endphase alles online bestellt, bei unterschiedlichen Online-Versandhäusern, geliefert durch unterschiedliche Paketdienste, mit einem unterschiedlichen Paketliefersystem, an unterschiedlichen Terminen. Und so kam bald jeden Tag irgendwie ein anderes Paket hier reingeschneit. Und dadurch, dass wir viel hier waren, weil wir ja beschäftigt waren, die letzten Sachen noch vorbereitet haben, haben wir die allermeisten Pakete face-to-face entgegengenommen. So, wir waren da, wir haben sie abgenommen an der Haustüre, geliefert bekommen, nichts tun müssen. Aber hin und wieder kam es mal vor, dass der Paketdienst uns einfach nicht angetroffen hat. Und dann hing es davon ab, welcher Paketservice damit beauftragt war, das Paket zu bringen. Der eine Paketservice, der kam einfach am nächsten Tag nochmal, kennt ihr auch, unterschiedliche Firmen. Da musst du nichts machen, schmeißen dir einen Zettel rein, wir waren da, wir haben sie nicht angetroffen, tut uns leid, wir kommen morgen wieder. Du musst dich um nichts kümmern, musst einfach morgen da sein, kriegst dein Paket frei Haus geliefert. Gibt's andere Paketdienste, die sagen, wir waren jetzt einmal bei Ihnen, jetzt können Sie einmal zu uns kommen. Und kriegst eine Adresse auf dem Zettel mitgeteilt, wo die nächste Paketstation ist und bist eingeladen, im Laufe der nächsten Tage vorbeizukommen und dein Paket entgegenzunehmen. Wir haben uns aus diesem Grund entschieden, gegenüber der Post zu bauen, weil das relativ einfach ist. So. Und mehr als ein Paket haben wir einen Tag später einfach einmal schräg gegenüber abgeholt. Das ist ein bisschen größerer Aufwand, aber immer noch sehr verkraftbar. Und dann gab es einen Paketdienst, der hat uns auch dummerweise nicht angetroffen. Der hatte auch eine Paketstation, aber nicht hier, sondern in der Nürnberger Straße bei der Tankstelle. Das ist 1,4 Kilometer von hier, ich habe es nachgemessen. Und diese 1,4 Kilometer, die waren relativ weit für uns. So, ihr kennt das vielleicht auch, jeder ist da ein bisschen anders. Also wir haben uns schon gefreut auf das Paket, aber ich wollte nicht extra hinfahren. Der Zettel lag auf meinem Schreibtisch und ich wusste, da liegt was für uns bereit. Und ich dachte, irgendwann komme ich bestimmt zufällig dort vorbei und dann hole ich es ab. Aber der Tag kam nicht. Der kam morgen nicht, der kam übermorgen nicht, der kam die Woche drauf nicht. Und nach knapp drei Wochen, mit dem Zettel auf dem Tisch, habe ich mir irgendwann gedacht, wenn es zufällig nicht passiert, muss ich es vielleicht bewusst machen. Und ich habe bewusst den Zettel genommen, bin bewusst ins Auto gestiegen, bin bewusst dorthin gefahren, bin bewusst dort reingelaufen, habe bewusst nach meinem Paket gefragt. Der Mann ist nach hinten gegangen, ist zurückgekommen, hatte den Zettel immer noch in der Hand, aber kein Paket. Und ich habe irgendwie schon gemerkt, irgendwas ist hier nicht gut. Und er schaut mich an und sagt, Herr Striefel, es tut uns schrecklich leid, Ihr Paket ist nicht mehr hier. Und ich sage, aber ich habe doch einen Zettel, dass es hier sein soll. Er sagt, das Paket ist inzwischen zurückgegangen an den Absender, weil sie es nicht abgeholt haben. Und da ist mir bewusst geworden, manchmal musst du dem, was dir entgegenkommt, entgegenkommen. Tiefe Wahrheit. Ganz tiefe Wahrheit. Manchmal musst du dem, was dir entgegenkommt oder entgegenkommen will, entgegenkommen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie das Paket von Pinneberg bei Hamburg losgeschickt wurde. Und jemand hat sich die Mühe gemacht, das einzupacken. Den Hocker in ein Paket, Verpackungsmaterial rein zugeklebt, hat es zur Post oder zu dem Versand-Paketdienst hingebracht. Die haben es irgendwie über Hamburg und dann frag mich nicht Würzburg, Kassel, Nürnberg und wie von einer Großstation zur nächsten Großstation. Dort hat es dann der Paketbote in sein Auto reingepackt. Er hat es uns zur Haustüre gebracht, hat niemand angetroffen und dann landet es am Ende dort. Das Paket hatte 635 Kilometer auf dem Buckel, das es mir entgegenkam. Und woran ist gescheitert? An den 1,4 Kilometern, wo ich nicht hinbekommen habe, dem Paket entgegenzukommen. Bin halte dir mal diesen einen Gedanken, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Manchmal musst du dem, was dir entgegenkommt, entgegenkommen. Wir sprechen über Weihnachten, wir haben eine Predigtreihe, so diese Adventszeit, die heißt die guten alten Hymnen. Geht um alte Weihnachtslieder, bekannte Weihnachtslieder. Und es gibt Weihnachtslieder, die sind nett, aber die haben keinen tiefen Sinn. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das ist mal nett, das darf man auch mal singen, aber da steckt keine tiefe Botschaft dahin, das ist einfach ein Lied. Schneeflöckchen, Weißröckchen, das ist auch mal nett, so mit Kindern zu trällern, aber es hat keine tiefe Wahrheit. So verändert nicht dein Leben, ist einfach mal spaßig zu singen. Aber es gibt Weihnachtslieder, haben wir festgestellt, die haben echt eine Botschaft. Die sind fast schon eine Predigt an sich, die vertont wurde. Eine kompakte Predigt in 3 Minuten, die man sich selber singen kann. Weil man es singen kann mit Melodie, kann man sich's besser merken. So Lieder, die vielleicht zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Lieder, wo wir nur die erste Strophe kennen oder den Refrain. Und mir gedacht, wie wär's, wenn wir mal das ein oder andere Lied auspacken und so ein bisschen genauer betrachten. Und habe mich entschieden, mich mal mit dem Lied zu beschäftigen, ihr Kinderlein kommet, oh komme doch all. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder wie bekannt es ist, ob ihr das schon öfter gesagt habt. Die Lieder kann man ja ehrlicherweise, im Sommer kannst du die nicht singen, die kannst du auch nicht im Urlaub singen, auch nicht im Auto, da musst du schon ganz alleine sein. Aber an Weihnachten, da darf man die singen. So, ihr Kinderlein kommet, oh komme doch all, zur Krippe her kommet in Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Und dann wird Strophe für Strophe, ich glaube, es gibt um die 10 Strophen, die Weihnachtsgeschichte entfaltet. Wie die Engel singen, wie die Weißen aus dem Morgenland kommen, wie das Kind in der Krippe liegt, wie Menschen herbeieilen, wie sie Gott begegnen, wie Jesus dann am Ende der Friedefürst ist, der die Welt verändert, der Licht ins Dunkel bringt. Und all diese tiefen geistlichen Wahrheiten in Liedform. Und so ist grandios, jede einzelne Strophe für sich ist eine Predigt. Aber was zu mir am meisten gesprochen hat, was mich angesprochen hat, war diese allererste, nicht mal Strophe, die allererste Zeile. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Ich habe mir gedacht, ja, das stimmt. An Weihnachten ist was passiert. Jesus ist Mensch geworden, Gott wurde Mensch und all diese Dinge. Aber wenn wir nicht kommen, werden wir es nicht erleben, wird es nichts mit dir machen. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all, zur Krippe her kommet. Warum? Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. All das, was dort passiert ist, werden wir nicht wahrnehmen, nicht erleben, wenn wir nicht kommen. Wenn wir sitzen bleiben, wenn wir dort verharren, wo wir sind. Und ich denke mir, Gott hat so einen weiten Weg hinter sich. Also Jesus ist kein Paket. Mein Paket mit dem Hocker ist von Hamburg gekommen und es hatte, was ich gesagt, 635 Kilometer auf dem Buckel. So, Jesus ist kein Paket, Jesus ist auch nicht von Hamburg gekommen, lässt sich auch schwierig und in Kilometer messen, wie weit Jesus denn unterwegs war, bis er hier in Bethlehem gelandet ist. Aber was wir uns vorstellen können, ist, dass Jesus sich auf den Weg gemacht hat. Jesus hat den Himmel verlassen und das Überirdische hat das Irdische getroffen. Das Jenseits ist in das Diesseits gekommen. Das Geistliche in das Natürliche. Jesus wurde geboren und in so einem kleinen Stall, in der Krippe, in Bethlehem, dort, wo ihn keiner haben wollte, irgendwo ausgegrenzt, einsam, nicht verlassen, aber nicht im Zentrum. Jesus hat ganz viel aufgegeben, um dann irgendwann dort anzukommen in Bethlehem, wo er auf einmal erfahrbar wurde, greifbar, berührbar, sichtbar. Und wir sitzen gefühlt so nebendran, ganz in der Nähe, aber nicht direkt dort. Ich habe mir das so vorgestellt, wie Jesus uns entgegenkam und wie es jetzt noch so einen letzten Schritt braucht, wo wir Jesus entgegenkommen. Und ich habe mir gedacht, wie dramatisch, wenn Gott den ganzen Weg vom Himmel dir entgegenläuft und wir sitzen in unserem Sessel und wundern uns, warum Gott nichts macht. Warum wir Gott nicht erleben, warum Gott nicht greifbar ist. So ähnlich wie ich in meinem Büro saß und ich wusste, da gibt's ein Paket, da gibt's einen Hocker, der kam uns entgegen. Es hat uns nichts gebracht. Warum? Weil wir diese 1,4 Kilometer nicht zustande bekommen haben, dem Paket entgegenzulaufen. In dem Fall war es nicht dramatisch. Wir mussten anrufen, mussten uns entschuldigen und ihm das Paket nochmal geschickt. Aber es hat irgendwie zu mir gepredigt, es gibt Dinge im Leben, die kommen dir entgegen, Also du kannst ihn nur in Empfang nehmen, wenn du auch ein Stück entgegenkommst. Ich glaube, mit Jesus ist auch so. Jesus kam dir entgegen. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wie wenn Gott ganz weit weg wäre, stimmt's? So, wir sitzen zu Hause in unserem Zimmer und wir denken, Gott ist so weit weg. Gott hat so wenig Einfluss auf unser Leben. Aber wenn wir mal ernsthaft und tiefer drüber nachdenken, entdecken wir, dass Gott nicht weit weg ist. Dass Gott dir ganz, ganz weit entgegenkam. Und dass Gott vielleicht sogar in deiner Nähe sitzt und nur darauf wartet, abgeholt zu werden, wahrgenommen zu werden, abgegriffen, ausgepackt, welches Wort auch immer du möchtest. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir Jesus an verschiedenen Stellen, wie er Menschen einlädt, zu kommen. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 wird uns berichtet, wie Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Warum? Ich werde euch Ruhe geben. Jesus sagt sinngemäß, ich habe was für dich vorbereitet. Ich habe ein Paket für dich, das du auspacken kannst. Alles, was du tun musst, ist was? Kommen. Kommt, all diejenigen, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ruhe nicht im Sinne von keine Lautstärke, kein Krach. Manchmal brauchen wir auch das, einfach Stille. Aber wir brauchen mehr als nur keine Lautstärke. Manchmal brauchen wir Frieden in unserem Herzen, Gelassenheit, Geborgenheit. Dieses Gefühl, es ist gut. Dieses Gefühl, alles ist gut, wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Ich glaube, dass Jesus viel mehr wie von Stille, also im Sinne von keine Lautstärke, von dieser inneren Ruhe spricht, wo wir merken, wir sind angekommen, wir können uns ausruhen, wir sind sicher. Und Jesus hat es vorbereitet, Jesus hat es mitgebracht, vom Himmel mitgebracht auf die Erde. Und er lädt dich ein, was zu tun, zu kommen und es dir abzuholen. An anderer Stelle war Jesus unterwegs und dann spricht er zu ihnen, zu ein paar Männern und sagt, kommt mir nach. Warum? Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das waren Fischer. Also sie haben Fische gefangen. So, und es war gut, es war ein ehrbarer Beruf, damit haben sie ihr Geld verdient. Und Jesus sagt sinngemäß, ich möchte dir eine tiefere Bestimmung, einen tieferen Sinn für dein Leben geben. Ist gut, was ihr tut. Ist gut, Fische zu fangen. Ist gut, Lehrer zu sein. Ist gut, Häuser zu bauen. Ist gut, Autos zu produzieren. Ist gut, Arzt zu sein. Ist gut, Briefträger zu sein. Es gibt so viele gute Dinge. Und Jesus hat überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Aber Jesus sagt, über das hinaus möchte dir noch einen tieferen Wert, eine tiefere Bestimmung für dein Leben geben. Jesus sagt, komm mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich werde euch zu Menschen machen, die das Leben von anderen Menschen positiv beeinflussen. Was müssen wir tun? Kommen, mitkommen, nachkommen. Im Lukas-Evangelium berichtet Lukas von der Geschichte, die Jesus erzählt, die sinnbildlich für das Reich Gottes steht. Jesus beschreibt das Reich Gottes mit einem Bild und er sagt, ein reicher, wohlhabender Mann hat ein Fest vorbereitet, alles vorbereitet, Essen, Tische, Stühle, Musik, Einladungen, Namenskarten, alles vorbereitet. Und dann geht er hin, er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, was? Kommt, kommt, denn es ist schon alles bereit. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus schon alles vorbereitet hat, was du brauchst? Ein Festmahl, etwas für dich. Der Himmel ist vorbereitet für dich. Und jetzt sendet Jesus seine Gesandten aus, um dir was zu sagen, komm, komm, hol's dir ab, nimm's in Anspruch. Johannes Evangelium, Johannes war auch einer, der mit Jesus unterwegs war und er erzählt von einem Spruch, von einem Kerngedanken, den Jesus ihnen sie gelehrt hat. Und da heißt es, ich bin, sagt Jesus, das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und wieder merken wir, Jesus spricht nicht nur von Hunger im Sinne von Kebab und Döner, das Gleiche, Kebab und McDonald's. Jesus spricht von einem Hunger, der in deiner Seele, in deinem Geist stattfindet. Und wer mal ohne Jesus unterwegs war oder wer eine Zeit kennt, wo er Gott noch nicht kannte, vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, von dem Jesus habe ich nicht viel gehört, außer ihr Kinderlein kommt oder macht hoch die Tür. Da gibt es einen Hunger in deinem Leben oder da gab es einen Hunger in deinem Leben, wo du gemerkt hast, der wollte gestillt werden. Und die Gesellschaft und die Welt und das Leben bietet uns so viele Dinge an, unseren Hunger zu stillen. Aber nicht alles stillt dauerhaft deinen Hunger. Ganz viele Dinge, die du, sag ich mal, dort draußen bekommen kannst, machen nur relativ kurzfristig satt. Es fühlt sich für das Wochenende satt an. Es fühlt sich für die Woche satt an. Es fühlt sich für die Zeit im Urlaub satt an. Es fühlt sich satt an, solange das Auto neu ist. Aber der Verfallswert, der Sättigungsgrad nimmt ganz schnell ab. Jesus sagt, ich möchte mit einer anderen Art deinen Hunger stillen, sodass du nie mehr hungrig sein musst. Und es hat nichts mit Geld zu tun, es hat nichts mit Autos zu tun, es hat nichts mit irgendwelchen Partnerschaften zu tun. Es hat mit einer anderen Qualität zu tun, wo Jesus deinen Geist füttert mit dem, was er wirklich braucht. Und auf einmal merkst du, ich brauche vieles in meinem Leben gar nicht mehr. Nicht, weil es schlecht ist, nicht, weil es böse ist, aber ich eine andere Qualität bekomme. Das heißt, wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. So, was will ich sagen? Zu Jesus zu kommen, hat eine Verheißung. Wenn wir in die Bibel reinschauen und sie aufmerksam lesen, dann entdecken wir, dass zu Jesus zu kommen eine Verheißung hat, ein Versprechen. Es lohnt sich, zu Jesus zu kommen. Und wenn wir dann, ich liebe so diese Geschichten, die Menschen mit Jesus oder mit Gott erlebt haben, wenn wir da reinschauen, entdecken wir, dass ganz unterschiedliche Menschen zu Jesus kamen mit ganz unterschiedlichen, ich sag mal Rucksäcken, mit ganz unterschiedlichen Dingen im Schlepptau. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben was mitgebracht? Geschenke. Kannst du dir vorstellen, dass man zu Gott kommen kann mit Geschenken? Mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Lob. Sagt Gott, das ist der Allerbeste. So, die haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, um Jesus eine Freude zu machen. Wie cool ist das? So, man kann zu Gott kommen und Freude mitbringen. Dankbarkeit. Man muss nicht warten, bis man wieder schlecht drauf ist. Man muss nicht warten, bis man krank oder bankrott ist, um zu Jesus zu kommen. Man darf zu Jesus kommen, wenn es einem einfach gut geht. Einfach mal sagen, High Five, danke Gott, danke Jesus, danke für deinen Segen. Wolltest du einfach mal gesagt haben. So, wenn du Freude in deinem Herzen empfindest, wenn du Dankbarkeit in deinem Herzen empfindest, komm zu Jesus. Bring's mit. Jesus hat kein Problem damit. Jesus kriegt deine Freude geregelt. Der wird nicht eifersüchtig. Der denkt auch nicht, dass du überheblich bist. Ist cool für ihn. Er freut sich, wenn du dich freust. In der Apostelgeschichte lesen wir von einem äthiopischen Hofbeamten, der zu Gott kam, der auf der Suche nach Gott war. Und diese Suche nach Gott hat ihn nach Jerusalem geführt. Das war alles, was er wusste, dass man in Jerusalem im Tempel zu Gott beten kann. Und das war, was er tun wollte. Er wollte zu Gott kommen, er wollte Gott finden, er wollte Gott begegnen. Und er hat es getan mit dem Frömmigkeitsstil, den er kannte. Und was er kannte war, wenn du Gott begegnen möchtest, dann musst du nach Jerusalem zum Tempel gehen, da kann man gut beten. Und dann heißt es, da kam ein äthiopischer Hofbeamter vorüber, ein Eunuch der Kantake, so hieß die Dame, der Königin der Äthiopier, er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Der war schon auf dem Rückweg. Wir hören nachher die Geschichte, wie sie zu Ende geht. So, der kam nach Jerusalem, um Gott zu suchen, um Gott zu begegnen. Wir hoffentlich wissen, dass man nicht nach Jerusalem gehen muss, um Gott zu begegnen. Kannst auch in Deutschland machen. Kannst in Nördlingen machen, kannst im Wohnzimmer, kannst im Auto, kannst in der Dusche. Es gibt mehrere Orte, es gibt keinen heiligen Ort, wo du nur Gott begegnen kannst. Es gibt auch nicht mal nur einen Stil, wie man Gott begegnen kann. Man kann die Hände heben, man kann hüpfen, man kann knien, man kann laut beten, man kann in Gedanken beten, man kann, wie immer. So, es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen, aber die meisten von uns sind mit unserem Frömmigkeitsstil aufgewachsen. Der kann gut oder schlecht sein, der kann uns helfen oder der kann uns hindern. Bei dieser Geschichte hat es mal zumindest nicht geholfen. Es hat auch nicht geschadet. Der Frömmigkeitsstil hat ihn dorthin gebracht, überhaupt mal sich auf den Weg zu machen nach Jerusalem. Aber irgendwie ist er in Jerusalem Gott nicht wirklich begegnet. So, aber er kam. Mit was kam er? Mit seinem Frömmigkeitsstil. Egal, was dein Frömmigkeitsstil ist, katholisch, evangelisch, areligiös aufgewachsen, keine Ahnung, wenn du irgendeine Form von Frömmigkeit hast, bring's mit. Bring's mit zu Jesus. Jesus kommt mit klar. Auch eine spannende Figur, Nikodemus. Bei Nikodemus heißt es, da müsst ihr mir nur kurz den Vers anzeigen, Johannes Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, es war aber einer unter den Pharisäern, sein Name war Nikodemus, einer vom Hohen Rat der Juden. Also, der war Kirchenvorstand und noch zwei Ebenen drüber, so im Rat der EKD, also so ganz weit oben, richtig bei der religiösen Elite ganz vorne mit dabei. Einer vom Hohen Rat der Juden. Dieser kam zu Jesus, wann? In der Nacht. Ich habe mich gefragt, warum kommt Nikodemus zu Jesus bei Nacht? Und die einzige Erklärung, die für mich Sinn macht, ist, weil er nicht gesehen werden wollte. Er wollte nicht, dass all die anderen, und es waren wahrscheinlich viele, die ihn kannten, mitbekamen, dass er zu Jesus kommt. Jesus war so ein bisschen suspekt, Jesus war anders. Und er wollte nicht gesehen werden, aber er hatte unendlich viele Fragen. Und er kommt zu Jesus, wer das Gespräch mal liest, im Johannes Kapitel 3, der stellt fest, dass Jesus und Nikodemus, wie sein auf dem intellektuellen Niveau, versuchen zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und es zeigt mir, dass es für Jesus in Ordnung ist, wenn du zu ihm kommst, wenn du deine Fragen mitbringst. Über die Schöpfung, über die Evolution, über die Auferstehung, über die katholische Kirche, wie die Bibel entstanden ist, was nach dem Tod passiert, philosophische Fragen, für Jesus überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, Jesus freut sich, wenn du kommst, vielleicht bei Nacht, vielleicht wo es keiner merkt, vielleicht bist du schon lange irgendwo in der Kirche und alle denken, du bist all in, aber in deinem Herzen gibt es Fragen, die du dich gar nicht mehr zu stellen traust und denkst, was denken denn die anderen? Oder du bist in einer kleinen Gruppe und denkst, die kennt sich alles so gut aus. Und die beten alles so fromm, aber du hast ehrliche Fragen in deinem Herzen und du möchtest sie loskriegen, beantwortet bekommen, aber du weißt nicht wie. Komm zu Jesus, komm bei Nacht, wenn es sein muss, aber komm zu Jesus und bring was mit, deine Fragen. Im Matthäus-Evangelium berichtet uns Matthäus von einer Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, heißt es da. Und diese Frau trat von hinten an Jesus heran, berührte den Saum seines Mantels. Ich habe mich gefragt, warum kommt die Frau von hinten? Weil sie sich schämte. In ihrer Religion, im Judentum, wenn sie Blutungen hatte, war sie unrein. Sie durfte Gott nicht begegnen, sie durfte nicht in den Tempel gehen. Sie war eh nur eine Frau. Jetzt hatte sie noch Blutungen. Sie durfte Gott nicht begegnen in diesem Zustand, in ihrem Denken, in ihrer Religion. Und trotzdem spürt sie, sie muss zu Jesus mit ihrer Scham, mit ihrer Not, mit ihrer Verzweiflung. Und so tut sie es schüchtern und zögernd von hinten in der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wofür du dich schämst, zu Unrecht. Aber irgendwas an deiner Prägung, an deinem Denken sagt dir, dass es peinlich ist, dass es nicht cool ist, dass es verborgen bleiben sollte. Aber es ist eine tiefe Not für dich. Es macht was mit dir. Und Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, mit dieser Scham und mit dieser Not. Und wenn es sein muss, tu es von hinten. Aber komm. Noch eine Figur, auch ein spannender Typ, Paulus. Paulus, eigentlich kam er nicht zu Jesus. Eigentlich war er auf dem Weg nach Damaskus. Eigentlich wollte er auch nicht Gott begegnen, sondern er wollte Menschen, die Gott begegnen, ins Gefängnis werfen. Er hatte einen abgrundtiefen Hass auf Christen. Es war nicht seine Religion, es war nicht sein Glaube, er konnte es nicht verstehen. Und er hatte so einen Hass und so eine Wut und er wollte diese Menschen, die an Jesus glaubten, ins Gefängnis schmeißen. Und auf dem Weg nach Damaskus heißt es, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er fällt vom Pferd, er kann nichts mehr sehen und er hört eine Stimme und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus sagt, wer bist du? Und die Stimme vom Himmel sagt, ich bin Jesus, der Sohn Gottes, den du verfolgst. Und er hat auf dem Weg, wo er andere Christen Böses tun wollte, eine Begegnung mit Gott, wie cool ist das? Und vielleicht gibt es Phasen und Punkte in deinem Leben, wo du wütend bist auf Gott, wo du einen Hass entwickelt hast auf Kirche, auf Frommes, auf all das, was so, versteht ihr? So, weil Dinge in deinem Leben passiert sind, mit denen du nicht klarkommst, echten Fragen, echte Not und sagst, warum hat Gott es zugelassen? Warum haben sich Menschen, die von sich behaupten, Christen zu sein, so gegenüber mir verhalten? Warum hat mein Vater, der immer so fromm getan hat, sich so gegen mir und all diese Dinge, warum haben die Menschen das gesagt, warum hat die Gemeinde und all diese Dinge und vielleicht gibt es einen Hass und eine Wut in deinem Leben auf Gott und auf Kirche und du bist irgendwo innerlich, wie soll ich sagen, auf dem Rachefeldzug und Gott begegnet dir, ohne dass du es willst, eigentlich kommst du gar nicht bewusst zu Gott und trotzdem begegnest du Gott, wie krass ist das? So, was will ich sagen? Komm zu Gott, lauf dem entgegen, der dir entgegenlief, und tausch das, was du in deinem Rucksack mitgebracht hast, gegen das ein, was er dir geben kann, was nur er dir geben kann. Bring deine Fragen, bring deinen Frömmigkeitsstil, bring deinen Dank, bring deine Scham, deine Not, deine Hass, bring's mit zu Jesus und tausch's ein gegen was Gutes. All diese Menschen, die zu Jesus kamen, haben Segen mitbekommen. Die Weisen aus dem Morgenland, da heißt es, die waren noch nicht mal bei Jesus angekommen. Die hatten sich nur vorgenommen, zu Jesus zu kommen, um ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe mitzubringen. Da kam schon große Freude in ihr Herz. Da heißt es, als sie den Stern sahen, als sie von Weitem erkannten, dort hinten, dort müsste Jesus sein, schon auf dem Weg zu Jesus überkam sie was, große Freude. Ich dachte, wie cool ist das? Du kommst zu Jesus mit deinem Dank, mit deiner Freude, und was kriegst du? Noch mehr Freude. Du bringst Gold, Weihrauch und Myrrhe, um Gott Danke zu sagen. Was kommt in dein Leben zurück? Freude. Was kannst du Besseres kaufen mit Gold, mit Weihrauch und mit Myrrhe als Freude? Wenn wir ehrlich sind mit all dem, was wir für Geld kaufen, ob es ein Auto ist, ein Computer, ein Handy, ein Urlaub, was wir eigentlich wollen, ist Freude. Was wir eigentlich wollen, ist nicht ein Auto, was wir wollen, ist Freude in unserem Leben. Wir wollen glücklich sein. Und wir denken, wenn wir es gekauft haben, sind wir glücklich. Und es ist auch nicht verkehrt. So, was wir eigentlich uns wünschen, ist, dass Freude in unser Leben kommt. Und diese Jungs kamen mit Gold, mit Weihrauch und Myrrhe, um es Gott zu bringen. Und was kam in ihr Leben? Freude. Mit das Schönste, was du bekommen kannst in deinem Leben. Freude. So, komm zu Gott mit deinem Dank, mit deiner Freude, mit deinem Lob und tausch es ein und nimm noch mehr Freude mit zurück. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber es ist trotzdem schön. Du bringst Gott ein Geschenk und du kriegst Freude. Der Kämmerer, der Hofbeamte, auch spannend. Wir haben gesagt, er kam mit seinem Frömmigkeitsstil. Er hatte irgendeinen Glauben, er hatte irgendwie eine Vorstellung von Gott und er hatte eine Art und Weise, wie er seinen Glauben lebt. Und das bedeutet, dass er hin und wieder von Äthiopien nach Jerusalem reist, um dort zu Gott zu beten, wie er eben dachte, dass man zu Gott betet. Und er war auf dem Weg zurück, vielleicht war er enttäuscht. Weißt du, ob du das kennst? Du denkst, wenn ich zu dem Gottesdienst gehe, wenn ich von dem für mich beten lasse, wenn ich das mache, dann muss mir doch Gott begegnen. Und er geht nach Jerusalem und er will beten und er fährt nach Hause und es ist nichts passiert. Alles, was er im Gepäck hatte, waren zwei Schriftrollen, Altes Testament, Jesaja. Und er hat angefangen, diese Jesaja-Schriftrollen zu lesen und er hat sie nicht verstanden. Weißt du, wer das kennt? Du warst im Gottesdienst, du wolltest Gott eine Chance geben und der Prediger hat so schlecht gepredigt, du hast nichts verstanden. Du gehst nach Hause, du schlägst deine Bibel auf und du verstehst nur Bahnhof. So, aber Gott in seiner Größe, in seinem Humor, schickt ihm auf dem Rückweg jemand, der sich auskennt, Philippus. Und er gabelt ihn auf und sagt, ey, willst du mitfahren auf meiner Kutsche? Ich habe noch einen Platz frei. Und Philippus schaut ihn an und sagt, was liest du hier? Er sagt, irgendwie so eine Schriftrolle. Ich war in Jerusalem beim Beten, ich habe Gott gesucht, aber habe ihn nicht gefunden. Nicht mit meiner Frömmigkeit. Ich habe ein paar Schriftrollen mit und da heißt irgendwie, das Lamm, das geschlachtet wird, zur Schlachtbank geführt und alles. Wovon spricht dieser Schreiber? Philippus sagt, ich kann es dir sagen, es ist ein Bild. Dieses Lamm, das geschlachtet werden soll, ist ein Bild auf Jesus, auf den Sohn Gottes, der Mensch wurde, der gekreuzigt werden wird, um von den Toten wieder aufzustehen, um dir Leben zu bringen, um deine Schuld zu vergeben. Dieser Jesus hat mein Leben verändert, sagt Philippus. Ich war auch in Jerusalem, nicht im Tempel, sondern beim Kreuz, nicht beim Tempel, sondern beim leeren Grab, nicht beim Tempel, sondern dort, wo Jesus war. Dieser Jesus hat mein Leben verändert. Und der Kämmerer schaut Philippus an und sagt, kann dieser Jesus auch mein Leben verändern? Und Philippus erklärt ihm alles, was er tun muss. Sagt, wenn du möchtest, dass Jesus dein Leben verändert, dann lade ihn dein Leben ein. Wie kann ich das machen? Sprich ein Gebet. Glaub in deinem Herzen, bekenne mit deinem Mund. Sag, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, hilf mir, dir nachzufolgen. Ich möchte dein Kind sein. Und dann lass dich taufen. Und Philippus denkt sich, wie lässt man sich taufen? Der Kämmerer und Philippus erklärt es ihm, da brauchen wir Wasser und da steigen wir rein und da beerdigen wir symbolisch das alte Leben, das tauchen wir einmal unter und sind gestorben, vergessen, alle Schuld, alle Scham, alles weg. Und ein neuer Mensch steht auf, symbolisch, der Jesus in seinem Herzen trägt. Man ist bis heute bezeugen Menschen durch ihre Taufe, dass das alte Leben ohne Gott beerdigt ist und was Neues gekommen ist in ihr Leben. Wir machen das im Sommer am See, wir machen das am 30. Dezember hier im Haus, wenn du Wenn du sagst, das ist mein Date, melde dich an am Infopoint, komm auf uns zu. Das ist ein Fest, das ist ein Fest. Aber es braucht keine riesen Zeremonie, es braucht einfach so. Und Philippus sagt, der Kämmerer sagt, das ist ein See, das ist ein Tümpel, lass uns anhalten, lass uns hier und jetzt tun. Und dann heißt es, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. Warum? Zuvor heißt, er antwortete, der Kämmerer, ich glaube, dass der Sohn Gottes Jesus Christus ist. Aufgrund seines Glaubens. Er ging mit seinem Frömmigkeitsstil nach Jerusalem, hatte eine Begegnung mit Gott und tauschte seinen Frömmigkeitsstil ein. Gegen was? Gegen eine lebendige, authentische, persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Das ist eine andere Qualität. Versteht ihr? Bei Gott, bei Jesus geht es nicht um Religion, geht nicht um Tradition, geht nicht um irgendwie, sondern es geht darum, dass du und Jesus, dass ihr eine Freundschaft habt, dass ihr miteinander sprechen könnt, dass Jesus in dein Leben kommt. Das ist grandios. Nikodemus kam bei Nacht mit ganz vielen Fragen. Und es ist eigentlich so die einzige Begebenheit, die wir so wirklich ausführlich beschrieben bekommen aus dem Leben von Nikodemus. Aber es gibt eine zweite Begegnung von Nikodemus mit Jesus, die auch in der Bibel beschrieben ist, über die wir ganz schnell hinweglesen, weil sie so kurz ist. Und da heißt es nur, es kam auch Nikodemus, der früher einmal nachts zu ihm gekommen war. Also genau dasselbe. Und er brachte was mit? Eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu, den toten Jesus. Die erste Begegnung war mit dem lebendigen Jesus und die zweite Begegnung von Nikodemus war mit dem toten Jesus. Jesus hing an diesem Kreuz, geschlachtet, geopfert, gekreuzigt. Und alle, fast alle, haben sich verdünnisiert. Die meisten der Jünger waren weg, die meisten derer, die seine Reden gefeiert haben, die meisten derer, die geheilt waren, waren nicht mehr da. Alle hatten Angst, zu Recht, wenn es Jesus an den Kragen geht, vielleicht sind wir die Nächsten. Und sie haben die Sicherheit gesucht. Clever. Jesus hing allein an diesem Kreuz. Und wer kam? Wer hatte den Mut, sich zu Jesus zu bekennen und zu sagen, dieser Jesus hat mein Leben verändert und jetzt werde ich für ihn da sein, auch wenn er tot ist? Nikodemus. Genau derselbe, der vor ein paar Jahren noch richtig Angst hatte, überhaupt mit Jesus gesehen zu werden, hat auf einmal Mut. Warum? Weil Jesus seine Fragen beantwortet hat. Irgendetwas an dieser Nacht ist passiert, als Nikodemus mit seinen ehrlichen Fragen kam. Es hat sein Leben so dramatisch verändert, dass er Jahre später den Mut hatte, als alle davonliefen, zu Herodes zu gehen und darum zu bitten, den Leichnam von Jesus abnehmen zu dürfen, um ihn einzubalsamieren. So nahmen sie nun den Leib Jesu, wickelten ihn zusammen mit den wohlriechenden Salben in Leinbinden ein, wie es bei einem jüdischen Begräbnis Sitte war. Nikodemus kam mit seinen Fragen und er tauschte sie ein gegen einen tiefen, fundierten Glauben, der trug in schwierigsten Phasen seines Lebens. Die blutflüssige Frau kam mit ihrer Scham und mit ihrer Not, berührte Jesus von hinten. Jesus aber wandte sich um, sah sie an und sprach, sei getrost, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war von Stund an gerettet. Die war nicht nur geheilt, die war vollumfänglich geheilt, vergeben, wiederhergestellt, mit Jesus connected. Da passierte mehr als nur körperliche Heilung. Die Scham, die Minderwertigkeitsgefühle, alles zerbrach in dieser Begegnung mit Jesus und es stand eine neue Frau da. Warum? Weil sie kam, weil sie nicht in ihrem Sessel wartete, bis Jesus ihr alles servierte. Sie hat verstanden, Jesus kam. Sie hat verstanden, dieser Jesus kam auf diese Welt. Dieser Jesus wandelt auf diese Welt. Und wenn es eine Chance gibt, ihm zu begegnen, bin ich so nah dran wie wenige sonst. Ich muss ihm entgegenkommen. Sie hat verstanden, manchmal musst du dem, der dir entgegenkommt, entgegenkommen. Selbst Paulus, der mit Hass kam, mit Wut, begegnete Gott, begegnete Jesus auf eine Art und Weise, dass sein Leben komplett auf den Kopf stellte. Dieser Paulus, Jahre später, saß selbst im Gefängnis. Warum? Weil er dafür eintrat, dass Jesus der Sohn Gottes war. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch so eine tiefgreifende Lebensveränderung erfährt, dass er von einem Jesus-Hasser zu einem Jesus-Freund wird? dass er davon, dass der andere ins Gefängnis werfen will, die an Jesus glauben, selbst bereit ist, ins Gefängnis zu gehen und für Jesus zu leiden. Das passiert nicht von alleine. Das passiert, wenn Menschen eine tiefe Begegnung mit Jesus haben. Mein Gedanke, mein Wunsch für heute Morgen an dich, laufe dem entgegen, der dir entgegenlief. Laufe dem entgegen, der dir entgegenlief. Ganz banales Beispiel aus dem Sport, Fußball. Ich habe als Jugendlicher so ein bisschen gebolzt, aber nie im Verein. Und wenn du auf dem Hartplatz oder auf so einem Bolzplatz bolzt, da kommt der Ball immer zu dir. Aber wenn du im Verein spielst, wenn du mit Vereinsspielern spielst, dann musst du dem Ball entgegenlaufen. Warum? Weil der Gegner dem Ball definitiv entgegenläuft. Und wenn du stehen bleibst, kommt der Ball nie bei dir an, weil der Gegner immer dazwischen grätscht. Ich habe das nie verstanden. Ich habe immer so auf dem Bolzplatz und der Ball kam immer zu mir, weil wir nicht so aggressiv, weil wir nicht so wild gespielt haben. Wir haben einfach ein bisschen gebolzt. Und der Ball, ich habe ihn ja kommen sehen. Und er kam immer zu mir. Und da haben wir irgendwann mal gespielt mit anderen Jungs, die im Verein waren. Ich habe immer den Ball gesehen und kurz bevor er bei mir war, war er weg. Haben wir weitergespielt und der Ball kam wieder und er kam nie bei mir an, weil ich ihm nie entgegenlief. Und ich dachte, was für ein Bild. Gott kommt dir entgegen. Aber es gibt einen Gegner. Es gibt jemanden, der in deinem Leben dazwischen grätschen möchte. Der dir den Segen, die Freude, die Heilung, der dir all das wegnehmen möchte, was Jesus dir entgegenschiebt. Was es braucht, ist, dass du entgegenläufst. Und sag, Jesus, ich sehe den Segen kommen. Ich sehe die Heilung kommen. Ich sehe es in deinem Wort. Da kommt was auf mich zu. Das Paket ist schon fast da. Und ich will nicht sitzen bleiben und warten, bis der Gegner kommt, bis der Teufel kommt und mir das Paket wegnimmt. Bevor der Gegner kommt, werde ich kommen, werde das Paket nehmen, werde es öffnen, werde es auspacken. Ich möchte all das, was du für mich vorbereitet hast, laufe dem entgegen, der dir entgegenlief. Als ersten Schritt steh mal auf. Die Band darf nach vorne kommen. Aber wir würden dir gerne die Möglichkeit geben, symbolisch heute Morgen Gott entgegenzulaufen. Nicht als Marathon, nicht als Kraftübung, aber so diesen einen Schritt. Im Ende geht es um einen Schritt in deinem Herzen, einen Schritt in deinem Geist. Aber manchmal hilft es uns, so körperlich einen Schritt zu machen. Wir haben das schon lange Zeit nicht mehr gemacht, aber es war immer gut, wenn wir es gemacht haben. Wir wollen dir anbieten, während wir noch zwei Lieder singen, nach vorne zu kommen, aus deiner Reihe rauszutreten und symbolisch zu sagen, Jesus, ich komme dir entgegen. Jesus, ich danke dir, dass du mir entgegenkamst. Ich danke dir, dass du all das aufgegeben hast, um Mensch zu werden, um so nah an mich ranzukommen, wie es nur irgendwie geht. Und heute Morgen möchte ich diesen einen Schritt auf dich zumachen. Mit Dank, mit Freude, mit Lob, mit Scham, mit Fragen, egal, völlig Wurst. Aber komm, sag Jesus, hier bin ich. Sag Jesus, ich danke dir, dass du mir entgegengekommen bist. Ich möchte dich einfach mal drücken, möchte einfach mal in deiner Gegenwart stehen. Sag Jesus, danke, dass du mir entgegengekommen bist. Wisst ihr, dieser Jesus kam als Mensch, als Baby, aber er blieb kein Baby. Dieser Jesus wurde groß. Dieser Jesus ließ sich kreuzigen. Dieser Jesus starb. Dieser Jesus stand von den Toten auf. Und dann heißt es, und er sitzt zu Rechten Gottes. Dieser Jesus ist kein Baby mehr. Dieser Jesus ist auch kein Lamm, dieser Jesus ist ein Löwe. Dieser Jesus hat Kraft, dieser Jesus hat Power, dieser Jesus hat Autorität und er sitzt zu Rechten Gottes. Warum? Weil alle Arbeit getan ist. Der muss nicht mehr stehen, der muss nicht mehr rumlaufen, er sitzt. Jesus hat alles getan, was es zu tun gibt und was es zu tun gab, damit du nur noch empfangen musst. Du musst nichts bezahlen, du musst nichts leisten, du kannst es dir auch nicht leisten. Du kannst Jesus nicht bezahlen, versuch es erst gar nicht. Aber komm, sag Jesus, hier bin ich. Mit all dem, was du im Rucksack mitbringen möchtest. Aber komm, möchte dich einladen, werden wir das Lied singen. Das Gebetsteam darf nach vorne kommen. Wir würden dich einfach kurz segnen, dir Gutes zusprechen, dir den Segen Gottes in dein Leben hineinpumpen. Jesus kam dir entgegen. Komm du ihm auch entgegen. Mach einen Schritt, komm aus deiner Reihe, hab Mut, nimm ihn in Empfang, tausch ein. Jesus ist heute Morgen da und er möchte dir begegnen. Nutz die Chance.